Es freut mich besonders, dass ich diesen Vormittag in einem so historischen Rahmen eröffnen darf. Laborparameter bei Schilddrüsenfunktionsstörungen, was gibt es Neues? Um welche Parameter handelt es sich? Welche Parameter sind wichtig, wenn es um die Diagnostik und auch Therapiekontrolle von Schilddrüsenfunktionsstörungen geht? Einerseits das DSH, das Screening-Parameter, ob eine Schilddrüsenfunktionsstörung vorliegt, andererseits die freien Schilddrüsenhormone. Hier der Block, welche Werte Sie brauchen, um die Funktion eindeutig zuordnen zu können. Und zusätzlich geht es um die Schilddrüsenantikörper, um die Antikörper gegen das Thyreoglobulin, gegen die Schilddrüsenperoxidase und den DSH-Rezeptor. Die DSH-Bestimmung ist sicherlich die Bestimmung, die am häufigsten im Rahmen der Schilddrüsendiagnostik durchgeführt wird. Besteht ein DSH im Referenzbereich, können Sie mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine Funktionsstörung ausschließen. Ist das DSH nicht im Referenzbereich, müssen Sie zusätzlich die Schilddrüsenhormone, das freie D4 und unter Umständen auch das freie D3 bestimmen, um eine eindeutige Funktionszuordnung durchführen zu können. Eine Übersicht über die verschiedenen Funktionszustände. Besteht ein DSH im Normbereich, den ich hier mit 0,28 bis 4,2 Milliunits pro Liter angegeben habe, so besteht eine normale, eine euthyreote Schilddrüsenfunktion. Die Schilddrüsenhormone müssen nicht bestimmt werden, die werden immer im Referenzbereich sein. Besteht ein niedriges DSH, ein DSH unter 0,1 Milliunits pro Liter, so können Sie allein aus dem DSH-Wert schon die Diagnose einer Hyperthyreose stellen. Mit dem DSH-Wert allein lässt sich jedoch nicht differenzieren, ob eine latente, präklinische Hyperthyreose oder eine manifeste Hyperthyreose besteht. Hier müssen Sie zur weiteren Differenzierung die Schilddrüsenhormone FD3 und FD4 bestimmen. Und ich sage absichtlich auch das FD3. Es gibt vor allem bei der manifesten Funktionslage, die durch funktionelle Autonomien bedingt sind, manchmal eine isolierte D3-Hyperthyreose, wenn Sie bei einem niedrigen oder supprimierten DSH nur das FT4 bestimmen, so kann es sein, dass Ihnen diese isolierte D3-Hyperthyreose entgeht. Und umgekehrt, bei hohen DSH-Werten über 10 Milliunits pro Liter lässt sich die Diagnose Hypothyreose stellen, aber zur Differenzierung zwischen latenter und manifester Hypothyreose brauchen Sie zumindest wieder die Bestimmung des FT4-Wertes. Ist dieser erniedrigt, handelt es sich um eine manifeste Hypothyreose, ist dieser normal, kann bei dieser Laborkonstellation von einer latenten Hypothyreose gesprochen werden. Diese Grenzbereiche des DSH-Wertes könnten im unteren und im oberen Bereich könnten durch einen DAH-Test weiter abgeklärt werden. Diese weitere Diagnostik wird aber heutzutage kaum mehr durchgeführt und hat auch diese genaue Zuordnung für die weitere Therapieentscheidung keinen wesentlichen Effekt. Noch einmal auf das DSH zurückkommen, das ja eine zentrale Rolle in der Funktionsdiagnostik spielt. Es ist so, dass das DSH eine zirkadiane Rhythmik zeigt in den Vormittagsstunden bis zum Mittag und bis zum späten Nachmittag ist der DSH-Wert bereits physiologischerweise niedriger und steigt über die Nacht mit einem Plateau von 24 Uhr bis 4, 5 Uhr am Morgen deutlich an. Das ist sehr praktisch. Unsere Patienten kommen eh alle zwischen 8 und 18 Uhr und wir bestimmen den DSH-Wert und hier haben wir den Wert, den wir gerne hätten. Problematischer wird es aber, wenn ein Patient in der Nacht in einer Notfall- oder Akutaufnahme aufgenommen wird. Das sieht man immer wieder, dass die Patienten ein sehr hochnormales oder sogar erhöhtes DSH haben, das dann in der Früh kontrolliert wird und sie haben einen normalen Wert. Wenn es sich um einen Patienten handelt, der eine ausgeprägte zirkadiane Rhythmik zeigt, so ist diese Konstellation zu erklären. Die Rhythmik ist auch bei manchen Patienten natürlich nicht so ausgeprägt. Wie ist das mit dem DSH-Normbereich? Die Verteilung hier der einer Normalpopulation zeigt eine rechtsschiefe Verteilung. Auf der linken Seite sehen Sie eine ideale gaußsche Glockenkurve, die hier eben nach rechts schief ist. Wenn man diese Kurve mathematisch genau herunterzeichnen würde, sieht man, dass der obere Grenzpunkt 2,5 Milliuniz pro Liter wäre. Und eben über diesen Bereich zwischen 2,5 und 4 Milliuniz pro Liter wird diskutiert. Ist das noch normal oder befinden sich diese Werte bereits in einem oberen Grenzbereich? Es gibt verschiedene Ansätze. Es könnte sich um bioinaktive DSH-Isoformen handeln, die weniger Wirkung haben, oder umgekehrt um DSH-Rezeptor-Polymorphismen, die zu einer verminderten DSH-Sensitivität führen. Das wären Erklärungen für Normvarianten ohne Krankheitswert. Es könnten sich aber auch hier in diesem Bereich bereits Patienten befinden, am Beginn einer Schilddrüsenentzündung, einer Hashimoto-Thyreoiditis. Und wenn Sie hier einen DSH-Wert in einem oberen Grenzbereich haben, mit der Kombination von positiven Schilddrüsenantikörpern, so ist das sicherlich eine Gruppe, die Sie weiter beobachten müssen, die ein erhöhtes Risiko haben, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten primär eine latente und dann eine manifeste Hypothyreose zu entwickeln. Andere Referenzbereiche des DSH-Wertes gibt es bei Frauen mit Kinderwunsch und während der Schwangerschaft. Hier sind die 4,2 oder 4 Milliuniz pro Liter sicherlich zu hoch angesetzt. Bei Frauen, die obere Grenze ist bei Frauen mit Kinderwunsch oder im ersten Schwangerschaftsdrittel 2 bis 2,3 Milliuniz und geht während dem zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel etwas hinauf, ist aber immer noch niedriger als diese 4 Milliuniz pro Liter. Und auch der untere Grenzbereich ist anders. Hier sehen Sie deutlich niedrigere DSH-Werte als die vorhin erwähnten unteren Grenzen des DSHs bei einer Normalbevölkerung. Dieser Effekt ist sicherlich zum Teil auch durch die HCG-Wirkung. Das HCG hat ja eine DSH-ähnliche vergleichbare Wirkung bedingt. Ich möchte zu einer anderen Altersgruppe kommen. Bei den älteren Patienten ist der obere Grenzwert vom DSH mit zunehmendem Alter immer höher und hier wird er bei über 70-Jährigen mit 5,3 angegeben. Je niedriger der DSH-Wert, vor allem im Alter ist, desto kritischer ist es, dass irgendwelche Nebenwirkungen, vor allem kardiale Nebenwirkungen, Rhythmusstörungen, eine Vorhofflimmerarrhythmie oder eine linksventrikuläre Insuffizienz auftreten. Es wird daher hypothetisch angenommen, dass der obere Grenzbereich vom DSH bei 70-Jährigen zwischen 3 und 4 liegen sollte und bei älteren Patienten zwischen 4 und 6 Milliuniz pro Liter. Ist insofern wichtig, wenn ein älterer Patient zu Ihnen kommt und ein DSH von 5 oder 6 hat, wird man nicht zwingend mit einer Schilddrüsenhormontherapie beginnen, überhaupt dann nicht, wenn er keine Beschwerden aufweist. Nun zu den Schilddrüsenantikörpern. Gemessen werden die Antikörper gegen den DSH-Rezeptor, gegen die Schilddrüsenperoxidase und gegen das Thyreoglobulin. Die Antikörperbestimmungen sind wichtig in der Differentialdiagnose, ob es sich um eine immunogene oder nicht immunogene Schilddrüsenerkrankung handelt. Und bei den verschiedenen Formen der Immunthyreopathien kommt es zu einer Antikörpererhöhung. Der DSH-Rezeptor-Antikörper ist meistens ein stimulierendes Immunglobulin, das eine DSH-Wirkung hat, sich auf den DSH-Rezeptor der Schilddrüsenzelle setzt und zur Hyperthyreose führt. Gemeinsam mit den inflammatorischen Zytokinen kann es zu metabolischen Veränderungen bei Fibroblasten kommen, die auch DSH-Rezeptoren besitzen können. Wenn die in der Orbita sitzen, so ist das mit ein Mechanismus, wie es zu einer endokrinen Orbitopathie kommt. Weit seltener gibt es DSH-Rezeptor-Antikörper, die eine blockierende Wirkung haben. Dieser Antikörper setzt sich auch auf den DSH-Rezeptor drauf, entwickelt aber keine Wirkung, zeigt der Schilddrüsenzelle nicht, dass ein vermehrter Metabolismus durchgeführt werden soll. Und das normale DSH kann nicht andocken und es kommt zu einer immunogenen Hypothyreose. Die Antikörper gegen die Schilddrüsenperoxidase sind in ca. 10% der Antikörpererhöhungen sind unspezifisch, haben keinen Krankheitswert, vor allem sieht man das bei den niedrigtitrigen Erhöhungen. Bei nahezu allen Patienten einer Hashimoto-Thyreoiditis, einer Immunhypothyreose, sind positive DPO-Antikörper nachzuweisen. Aber auch bei der Immunhyperthyreose vom Typ Morbus Basedow sind die DPO-Antikörper sehr häufig positiv. Der Thyreoglobulin-Antikörper bei dem Thyreoglobulin-Antikörper sieht man auch häufig geringe Erhöhungen bei normaler Schilddrüsenfunktion. Diese Kombination ist vor allem bei postmenopausalen Frauen häufig und hat manchmal auch nur einen fraglichen oder überhaupt keinen Krankheitswert. Die Thyreoglobulin-Antikörper-Titer korrelieren nicht mit dem DSH-Spiegel. Sie können primär sehr hohe Antikörper-Titer haben und die Schilddrüsenfunktion kann noch normal sein. Sie bieten eine zusätzliche Information, wenn ein Verdacht auf eine Hashimoto-Thyreoiditis besteht und die DPO-Antikörper negativ sind. Weit wichtiger sind die Thyreoglobulin-Antikörper aber in der Nachsorge des differenzierten Schilddrüsenkarzinoms. Bei hohen Thyreoglobulin-Antikörper-Titer können falsch niedrige Thyreoglobulin-Spiegelwerte gemessen werden. Die Thyreoglobulin-Bestimmung, der Nachsorgeparameter des differenzierten Schilddrüsenkarzinoms, ist dann nicht immer sicher richtig. Ein postoperativer Abfall der Thyreoglobulin-Antikörper entspricht einer niedrigen Rezidivwahrscheinlichkeit und kommt es im Rahmen der Nachsorge plötzlich wieder zu einem Thyreoglobulin-Antikörperanstieg, dann ist das suspekt auf ein Rezidiv und erfordert diese Konstellation sicherlich eine weitere Diagnostik. Kurz zu den Erkrankungen. Die hauptsächlichen Ursachen der Hyperthyreose sind die Immunhyperthyreose vom Typ Morbus Basedow oder eine Zerfallshyperthyreose bei einer Thyreoiditis bzw. eine funktionelle Autonomie. Hier die Szintigraphie eines Patienten mit einer Immunhyperthyreose vom Typ Morbus Basedow, die Dopplersonographie hier links unten. Sie sehen die deutlich vermehrte Durchblutung und aufgrund des kurzen Filmes sehen Sie schon die Tachykardie des Patienten als weiteres Hyperthyreose-Symptom. Im mittleren Bild sehen wir, dass wir nichts sehen. Die Schilddrüse kommt im Szintigramm nicht zur Darstellung. Ein typischer Untersuchungsbefund bei einer Zerfallshyperthyreose durch einen entzündlichen Zellzerfall werden die Schilddrüsenhormonspeicher freigesetzt. Es kommt zu keiner Einlagerung des Radionuklids in der Szintigraphie. Es ist wichtig, dass Sie bei einer Hyperthyreose die szintigraphische Information haben, weil beide Patienten haben positive DPO-Antikörper, eine Hyperthyreose, können aber grundsätzlich anders behandelt. Auf der rechten Seite das Szintigramm eines Patienten mit einer funktionellen Autonomie im rechten Schilddrüsenlappen. Im Ultraschall sehen Sie einen echoarmen, hyperperfundierten Knoten. Über die Symptome möchte ich aufgrund des Zeitmangels nicht sprechen. Die werden sicher vom Herrn Professor Kessel noch genau behandelt werden. Zu den Laborparametern. Man muss bei der Hyperthyreose, wie eingangs schon gesagt, zwischen der manifesten und latenten oder präklinischen Hyperthyreose unterscheiden. Das DSH wird immer null sein und die Schilddrüsenhormonspiegel sind bei der latenten Hyperthyreose im Normbereich und bei der manifesten Hyperthyreose erhöht. Handelt es sich um eine immunogene Ursache der Hyperthyreose, so ist beim Morbus Basedow der DSH-Rezeptor-Antikörper eigentlich beweisend und in bis über 90% positiv, je nachdem, welche Methode Sie verwenden. Auch die DPO-Antikörper sind sehr häufig positiv. Bei der Diagnostik des Morbus Basedow hat die Bestimmung der Thyroglobulin-Antikörper sicherlich nur eine untergeordnete Rolle, weil die Thyroglobulin-Antikörper hier eher selten positiv sind. Wie sind nun die Funktionsänderungen unter der Therapie zu bewerten? Wichtig ist zu berücksichtigen oder zu bedenken, dass unter der Thyreostatika-Therapie die Schilddrüsenhormonspiegel besser verwertbar sind als das TSH. Zuerst als Screening-Parameter in einer Zeit einer stabilen Schilddrüsenfunktionslage ist das TSH wichtig, dass Sie diese Patienten rausfinden, die eine Funktionsstörung haben. Besteht eine Funktionsstörung, die behandelt wird und kommt es dann rasch zu einer Normalisierung oder zu einem Wechsel der Schilddrüsenfunktion, so hinkt der TSH-Spiegel immer hinten nach und ist sicherlich nicht so verwertbar. Wenn Sie einen Patienten mit einer Immunhyperthyreose mit Thyreostatika behandeln, so hätten Sie gerne diese Situation, das TSH im Referenzbereich und auch die Schilddrüsenhormone im Referenzbereich. Wichtig ist hier zu sagen, bei der Thyreostatika-Therapie sollte das TSH so, ein TSH-Spiegel so angestrebt werden, dass er im unteren Referenzbereich liegt. Haben Sie eine solche Situation, das TSH noch deutlich erniedrigt und das FT4 erniedrigt oder das FT4 und FT3 auch erniedrigt, so müssen Sie von einer manifest hypothyreoten Funktionslage sprechen. Unter der Thyreostatika-Therapie kommt es zuerst, wenn Sie zu hoch dosiert therapieren, zu einer Erniedrigung der Schilddrüsenhormonwerte und erst wesentlich später geht das TSH hinauf. Hier bei dieser Hormonkonstellation müssen Sie die Thyreostatika-Dosis unbedingt niedriger wählen. Und umgekehrt, wenn von einer gut therapierten Immunhyperthyreose plötzlich ein Rezidiv auftritt, kann es sein, dass das TSH noch normal ist, aber das FT3 oder beide Schilddrüsenhormone bereits erhöht sind. Hier müssen Sie von einer manifest hyperthyreoten Funktionslage sprechen und die Thyreostatika-Dosis erhöhen. Noch einmal zu den Funktionsschwankungen, hier aus einem anderen Grund, durch Zellzerfall bedingte, selbst limitierte Hyperthyreosen. Am häufigsten tritt diese Konstellation auf bei einer Hashimoto-Thyreoiditis, einer hyperthyreoten Phase einer Hashimoto-Thyreoiditis, einer Postpartum-Thyreoiditis oder einer superakuten Thyreoiditis de Quervain, die der Verlauf der Parameter noch einmal vergrößert. Bei der Diagnosestellung werden Sie eine Hyperthyreose haben. Das FT4 ist erhöht und das TSH ist vermindert. Da es sich nicht um eine vermehrte Produktion, sondern nur um eine Freisetzung der Schilddrüsenhormonspeicher handelt, wird mit einer Halbwertszeit von 7 bis 8 Tagen der T4-Spiegel im Serum abfallen und immer weiter abfallen. Hier sollte die Schilddrüse wieder Hormon produzieren. Aufgrund der entzündlichen Veränderungen ist sie möglicherweise nicht in der Lage und es kommt zu einer Hypothyreose. Aber der TSH-Spiegel steigt verzögert an. Es müsste ja hier eigentlich schon zum Zeitpunkt der manifesten Hypothyreose ein erhöhtes TSH sein. Das kommt aber wesentlich später in den erhöhten Bereich. Hier wird offenbar mit einer Therapie begonnen und die Schilddrüsenhormonspiegel normalisieren sich wieder. Und hier besteht eigentlich zumindest eine periphere euthyreote Funktion und das TSH kommt erst später wieder in den Referenzbereich. Kurz noch ein paar Worte zur Hypothyreose. Die häufigsten Ursachen sind Schilddrüsenentzündungen, die Hashimoto-Thyreoiditis oder andere Schilddrüsenentzündungen beziehungsweise Iatrogen, Zustand nach Schilddrüsenoperation, nach Radiojodtherapie oder unter einer zu lange oder zu hoch dosierten Thyreostatika-Medikation. Hier sehen Sie Ultraschallbeispiele von verschieden ausgeprägten Hashimoto-Thyreoiditiden. Über die Symptome wird später gesprochen werden. wie ist das mit der Schilddrüsenfunktion, die Unterscheidung zwischen der manifesten und der latenten Hypothyreose gelingt mit der Bestimmung der Schilddrüsenhormone, sind die im Referenzbereich, handelt es sich um eine latente Hypothyreose, sind sie erniedrigt, das FT4 erniedrigt oder beide Schilddrüsenhormone erniedrigt, um eine manifeste Hypothyreose. Bei der Hashimoto-Thyreoiditis sind die Schilddrüsenantikörper positiv und hier vor allem die DPO-Antikörper in bis zu 100% der Patienten und häufig natürlich auch die Thyroglobulin-Antikörper. Welche Funktionsänderungen unter der Therapie sind zu sehen? Man muss sich vor Augen führen, dass ein neues Gleichgewicht der Schilddrüsenfunktion nach Beginn einer Schilddrüsenhormontherapie erst nach einem Zeitraum von 6 Wochen kontinuierlicher Schilddrüsenhormoneinnahme herrscht. Wenn Sie nach 2 Wochen das bestimmen, wird sich wahrscheinlich eher eine verwirrende Hormonkonstellation ergeben, und wenn da sofort eine Therapieänderung durchgeführt wird, ist es schwierig, eine sinnvolle Dosis zu finden. Ein Tipp aus der Praxis: Die Schilddrüsenhormontablette sollte am Tag der Blutabnahme, vor der Blutabnahme nicht eingenommen werden. Haben Sie eine gut eingestellte Schilddrüsenhormonsubstitutionstherapie, so ist das DSH im Referenzbereich, schluckt der Patient davor und ein Thyroxin-Monopräparat, kann sein, dass das Ergebnis zu einer isolierten FT4-Erhöhung führt, beziehungsweise nimmt der Patient ein Kombinationspräparat aus Triiodthyronin und Thyroxin ein, kann es zu einer FT3-Erhöhung oder zu einer Erhöhung von FT3 und FT4 in der Blutprobe kommen. Deswegen ist es wichtig, bei einer Kontrolle einer Schilddrüsenhormontherapie, wenn Sie die Schilddrüsenhormone mitbestimmen, den Patienten immer genau zu befragen, ob er die Tablette vor der Blutabnahme eingenommen hat oder nicht. Ich bin am Ende meiner Ausführungen, möchte Sie noch aufs Schilddrüsenforum hinweisen, wenn Sie wissen möchten, wie die Patienten über die Therapie und über die Schilddrüsenfunktion denken, lesen Sie da drinnen, das ist manchmal sehr interessant. Dankeschön.